der Podcast.
Folge 154, ein Zöli-Wechselbad der Gefühle.
Liebe Brüder und Schwestern, ihr lasset die Köpfe hängen, ich aber sage euch, alles Gute kommt von oben, denn dort oben ist der Segen von jedem für euch. Und wem es dort oben gefällt, wird er auch dich, liebe Schwester, zur Oberschwester machen und dich, kleinen Gauner, wird er zum Obergauner befördern. Das Unterhemd wird zum Oberhemd und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich noch sagen soll. Herzlich willkommen zu Folge 154 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Das eben war ein Zitat aus Otto dem neuen Film von 1989 mir gegenüber in der Videokonferenz zugeschaltet, noch ganz beseelt vom gestrigen Tage, ist der Berliner Kabarettist Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Berlin, aus Magdeburg, ja.
Sehr schön. Gut, du bist ja auch nicht in Berlin, insofern ist es egal. Du bist ja in Waldbach, weil du ja gerade dein Festival am Laufen hast. Und das Schöne ist, das haben wir in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt. Und wir haben es in dieser Woche geschafft, jeden Tag eine Podcast-Folge aufzunehmen, nur nicht an dem Tag, wo unsere eigentlich erscheinen sollte, nämlich am Donnerstag. Heute ist Freitag, für alle die ein bisschen später reinhören. Und
ach, deswegen bist du gar nicht gealtert gegenüber der letzten Folge.
Das ist richtig, ja. Du aber schon. So, ich wollte die Folge eigentlich, die letzte Folge hieß ja Habemus Opam, ja, was ja zart auf das Alter von Friedrich Merz. Und da hatte ich überlegt, da könnte man diese Folge ja Habemus Uropam nennen. Es geht aber nicht.
Weil der Papst nur 2 Monate älter ist als der Bundeskanzler.
Jünger.
Nee, älter. Laut meinen Recherchen, und die sind ja immer sehr gründlich, beziehungsweise in einem auf einer geheimen Seite namens Wikipedia steht, ja. Leo der 14. ist geboren am 14. September 1955. Ah.
Und März ist im November geboren.
Genau.
Egal. Auf jeden
Am
Fall.
Am 11.11., das kann man sich gut merken. Die Frohnatur Friedrich Merz.
Aus dem Sauerland. Das ist aber trotzdem ganz lustig, dass der Bundeskanzler so alt ist wie der Papst. Also ansonsten waren die Bundeskanzler immer jünger, fast immer, also jetzt zumindest im 20. Jahrhundert. Als Papst Pius XII, als Konrad Adenauer Bundeskanzler wurde, war ja verkappter Nationalsozialist namens Papst, nein, das ist natürlich auch unfair, namens Pius XII. Der war tatsächlich nur ein Jahr jünger als Konrad Adenauer zu dem Zeitpunkt, was nicht schwer ist. Und bei.
Nee, ich lese hier gerade, er war genau oder ungefähr 2 Monate jünger als der Kanzler.
Ja, also auf jeden Fall war er jünger.
Ja.
So. Und auch bei Papst Paul dem VI., warte, stimmt das jetzt? Ja. Auch der war etwas jünger als Ludwig Erhard, als der ins Amt, also so rum oder so, je nachdem, wie man das rechnet. Genau. Also auf jeden Fall scheinen das Alter des Bundeskanzlers und das Alter des Papstes etwas miteinander zu korrelieren. Wobei als Karol Wojtyla, oder wie wir ihn nennen, ganz respektvoll den Polen Paula, also Johannes Paul II., als der ins Amt kam, der war 10 Jahre älter als Kohl. Ja, also es korreliert nicht ganz. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Papst und deswegen machen wir diese Sonderfolge. Und weil wir den neuen Papst auch nicht so richtig einordnen können, habe ich gedacht, guck's mal, ob du im Alter was erreichst. Wie heißt er?
Leo der 14.
Sehr schön. Ich fand, Markus Barth hat gerade geteilt, dass man irgendein Ausschnitt einer Zeitung, wo steht Leo und dann XIV, und in Klammern wird ausgesprochen Leo der 14. Schrieb Markus Barth dazu. Das ist super für alle die bisher dachten, er heißt Leo Xiff.
Es war Jürgen Beckers, Kabarettkollege aus Rheinland, aus der
Jürgen Aachener B. Hausmann, genau. Auch bekannt. Woher kennen wir beide Jürgen Beckers?
Vom Schwarzen Schaf vom Niederrhein.
Der war mit uns in der Vorrunde, genau.
Genau, Wettbewerb, das war vor vielen Jahren. Und der hatte auch so einen ähnlichen Gag, wie er als Lehrer quasi eine Klassenfahrt in Rom macht und so eine gelangweilte Schülerin liest also quasi ihr ausgedrucktes Referat aus dem Internet vor und sagt, da ist der Peterdom, da wohnt Benedikt Xvi. Ja, also das Gleiche, aber Xvi ist ja noch, aber Xiff kann man ja wenigstens aussprechen.
Xiff ist auch schön, ja. Okay, Leo der 14., nach Leo dem 13. benannt. Wann war Leo der 13.?
Leo der 13. war 1878 bis 1903, also auch einer von den XXL-Päpsten. Also der war auch, glaube ich, der bisher älteste nachgewiesene Papst. Klar, früher konnte man Geburtsdaten, hat man sich die nicht so gemerkt, aber der war über 90 zum Schluss. Und das war so ein, naja, irgendwie, ja, der hatte so eine katholische Soziallehre. Also so, damit kenne ich mich jetzt wirklich nicht so gut aus, aber an den will er anknüpfen, genauso wie Benedikt der 16.
Und das sind Sätze, die Tillmann nicht oft sagt.
Genau, wie Benedikt der 16. an den 15. anknüpfte, der war ja während des Ersten Weltkriegs Papst. Also eigentlich ist es ja vollkommen wurscht. Und Franziskus zum Beispiel, der hat sich den Papstnamen ja, also ich stelle mir das vor, man geht als Kardinal da rein und hofft natürlich, dass man Papst wird. Also man darf es nicht offiziell hoffen, denn sonst wird man es nicht.
Na, oder Ratzinger soll wohl gesagt haben, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen.
Ja, aber das stimmt ja nicht. Das war ja so ein bisschen der Markus Söder des Konklaves. Also so diese Bescheidenheit, die jetzt nicht unbedingt besonders glaubwürdig war. Also er wollte es schon werden. Naja, und Franziskus, und normal wäre ja, dass man sich einen Namen vorher überlegt, ja, wie könnte ich denn heißen? Franziskus hat ja irgendwie wurde dann gewählt und dann kam irgendein Kollege auf ihn zu, also oder dann nicht mehr Kollege, sondern Untergebener, der hat dann gesagt, vergiss die Armen nicht und dann, ach stimmt, da war ja was, ah der Armen, die Armen, ah Franziskus, Franz von Assisi, jetzt weiß ich Franziskus. Das hat er sich in der Sekunde überlegt, also auch so ein bisschen verpeilt, glaube ich.
Ja, so war er ja auch, der Jorge Mario. Ja. Ne? So, naja. Jetzt haben wir einen gewissen Robert Francis, wie spricht man den Nachnamen aus?
Prevost, würde ich sagen.
Prevost.
Ja, ist ja so ein typischer europäischer Einwanderername von seinen Vorfahren. Genau. Aber der kommt aus Chicago und ist, aber das ist interessant, er ist gleichzeitig auch Peruaner, weil er viele Jahrzehnte in Peru Bischof war und seit ein paar Jahren auch Peruaner ist. Und das Tolle ist, wenn man Papst ist, kriegt man obendrauf die vatikanische Staatsbürgerschaft. Der sammelt also, die Passhefte sind bei ihm Sammelalben.
Was ja wieder gut zum Amt des Papstes passt, das muss man ja sagen. Drei Kontinente sozusagen jetzt, also Nordamerika, Südamerika und Europa schon mal in sich vereinigt.
Wir hatten ja zur Zeit von Benedikt dem 16. zwei deutsche Staatsoberhäupter. Also ihn und unsers.
Genau. Wobei sich da bei unserem viele nicht so ganz sicher waren, ob das wirklich Staatsoberhaupt war. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Es geht mir jetzt einfach darum, die Frage war ja, wird das jetzt ein Reformpapst, so ähnlich wie Franziskus, oder wird es wieder ein Rückfall in die konservativen Zeiten der katholischen Kirche? Und die Antwort ist ja. Man weiß es nicht. Er steht wohl eher für den Reformflügel. Andererseits hat er sich wieder die Goldsutane angezogen, ist also wieder quasi in seiner Ausgehuniform da rausgekommen. Franziskus war ja bloß im Nachthemd draußen damals.
Genau. Und er hatte so eine ganz leicht verspiegelte oder leicht dunkle Brille. Auch sehr dicke Brillengläser, so Flaschenböden. Und das sah total absurd aus. Also dass sie nicht, die haben natürlich da in der Sixtinischen Kapelle oder an dem Balkon haben sie natürlich so eine Kleiderkammer, weil man weiß nicht, ist er klein und dick oder lang und groß. Also wird jetzt quasi Olaf Scholz Papst oder Lars Klingbeil. Nee, also oder so, ist egal. Und da müssen sie ja jede Klamotte quasi parat haben. Und deswegen, und Franziskus wurde dann auch diese Goldzutane angeboten und wurde dann aber nicht. Tatsächlich, man hätte ja noch eins draufsetzen können im wahrsten Wortsinn, nämlich diese, die Tiara oder die, Tiara ist es ja nicht, die haben die Päpste seit den 60er Jahren nicht mehr auf dem Kopf. Das ist ja eine Krone, sondern die haben diesen Eselshut, könnte man sagen.
Genau.
Und das hatte er auch nicht. Er hatte ja, weiß gar nicht, er hatte ja seine...
Na, bloß so ein Käppi hier. Bei den Juden heißt das...
Kippa.
Genau.
Und bei den Katholiken heißt es Käppi, ja.
Genau. Jetzt ist ja die Frage, also ich habe es jetzt nicht so wirklich verfolgt, also ich hatte auch gestern Chorprobe, als das passierte und so, und die brüllte dann bloß so rein, hey, Habemus Papam, wo die mich alle völlig entsetzt angucken, bist du katholisch oder was? Also es interessiert hier offensichtlich niemanden.
Nee, letztlich ist es halt der Bischof von Rom, das ist er ja tatsächlich und genau. Da kann man einfach, ja. Naja, also jedenfalls ging es doch schneller als gedacht, 4. Wahlgang, also so schnell wie Benedikt und ein Wahlgang schneller als gedacht. Genau, ein Wahlgang schneller als sein Vorgänger und das ist wirklich schnell, also die in den letzten Jahrhunderten ging es nur zweimal schneller, nämlich unter anderem mit Leo dem 13. Und mit dem auch von dir schon benannten Pius dem 12., die hatten nur 3 Wahlgänge. Also das waren aber auch die jeweiligen Favoriten. Und im ersten Wahlgang ist ja immer so ein bisschen random, da guckt man, was da so los ist. Und dann steigert sich das. Und man will ja, das ist ja auch wie der Normalbürger auch, man will ja den Sieger wählen. Ja? Und man will ihn in den richtigen Wahlgang wählen. Und deswegen ist schon so eine Zweidrittelmehrheit, die kommt dann schon von selber, beziehungsweise die Katholiken sagen, vom Heiligen Geist. Der kommt dann da rein und sagt, du, genau. Und du und du und du, ihr wählt den, und zwar in so und so vielen Wahlgang. Also das bestimmt der alles, ja. Das ist gar nicht die eigene Wahl.
Genau. Also ging wirklich zügig. Also das hätte mich, also ich fand es jetzt so, was man so von der Vorberichterstattung gehört hat, hätte sich das ja echt ziehen können. Aber nö, die sind da reingekommen, haben sich wahrscheinlich einmal alle angeguckt, haben gesagt, ich habe noch Termine, Kinder. Ihr, wer macht?
So wie du eigentlich, ja.
Ja, genau.
Ja, also okay, kann man jetzt mal abwarten. Ich meine, er ist relativ jung und sieht auch ziemlich gesund aus. Im ARD-Brennpunkt wurde dann kam es auf dem Petersplatz so eine Reporterin, die da rumlief, und dann sagte so eine Deutsche, die dann so da auch gefragt wurde, ich finde, der sieht so gut, das ist ein schöner Papst. Und dann sagte die Reporterin ganz verlegen, ja, das ist ja auch wichtig beim Papst. Also ehrlich gesagt, wenn etwas nicht
natürlich, wichtig ist. Natürlich, das ist ganz wichtig.
Ja, naja, aber jedenfalls, also er sieht gesund aus und ist 69. Das heißt, das könnte wirklich auch wieder so ein bisschen über 10 Jahre dauern, also überdurchschnittlich lang. Also das ist ja so, wenn die Kardinäle sich gegenseitig misstrauen, dann wählen sie jemanden sehr Altes. Das war ja im Politbüro der Sowjetunion oder der DDR genauso.
Genau.
Weil man hoffte, dass der bald weg ist. Aber stell dir mal vor, die hätten damals 1989, Egon Krenz haben sie ja gewählt, und die DDR gäbe es immer noch, dann wäre er immer noch.
Wäre er ja immer noch da.
Er lebt ja noch, ja.
Da erinnere ich mich an das Mitte der 80er Jahre war ja das sogenannte Vier-Kaiser, Tschernjenko, Andropow, also es war ja Brezhnev, dann kam Tschernjenko, dann kam Andropow oder umgekehrt, ich verwechsel die immer. Du kannst dir ja die Generalsekretäre der Sowjetunion, oder die Chefs der Sowjetunion, kannst du dir ja immer merken, glatze Haare, glatze Haare, glatze Haare, glatze Haare. Ne? Das haut ja wirklich hin. Also Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev und dann Tschernjenko oder Andropow.
Andropow, aber der hatte keine richtige Glatze, sondern also sehr, sehr schütteres, so nach hinten
ja, genau. So, dann kam Gorbatschow wieder Glatze.
Und interessanterweise, das waren ja alles so Greise, genau, aber die waren, also die waren alle jünger als Putin heute ist. Also das ist interessant, dass die, also Putin ist jetzt, wie viel?
52er Jahrgang, also kannst du 73.
73, beziehungsweise, nee, ich weiß gar nicht, aber 80 ist tatsächlich kein einziger Sowjetführer geworden.
Ja, genau. Also, aus Gründen.
Genau. Naja, so, wir kommen zurück. Wobei das ja doch sehr viel miteinander zu tun hat, so ein Politbüro und ein Konklave.
Ja, genau. Wobei, da wollte ich ja bloß sagen, dann starb halt Andropow so und dann starb Tschernjenko. Also, es starb erst Brezhnev, große Staatstrauer. Dann starb Andropow, große Staatstrauer. Dann starb Tschernjenko. Und mein Vater, das war damals sozusagen da ging seine Karriere so und der war ganz viel unterwegs zu dem Zeitpunkt und rief dann so bei der KGD Leipzig, über die engagiert war, als dann Tschernjenko auch noch starb.
Was ist denn die KGD?
Die Konzert- und Gastspieldirektion, das war zu DDR-Zeiten das, was wir heute eine Künstleragentur nennen. Sowas gab es in der DDR auch.
Also es gab halt eine Künstleragentur.
Nein, es gab 15 Künstleragenturen. Okay. Jeder Bezirk hatte seine eigene.
Ja, genau, aber es gab, also man kriegte die Auftritte nur über so die.
So wie mit der AOK. Ne? So genau. Hatte halt jeder Bezirk so. Und jedenfalls rief er bei der KGD Leipzig an, weil er über die engagiert war an dem Abend. Die große Meta Richter, die ist lange tot, aber das war so, also unter Künstlerkreisen war das. Und fragte die, ja Meta, was ist denn jetzt los? Findet die Veranstaltung heute Abend statt oder nicht? Ja, weiß ich denn, fahren Sie hin, wenn die hier Eker alle sterben. So ist es beim Papst natürlich nicht.
Ja, aber das war, hat den positiven Nebeneffekt, denn da konnten sich Honecker und sein westdeutsches Pendant, also Schmidt und Kohl, immer begegnen und konnten also diese sogenannte Beerdigungsdiplomatie. Und das war, ist gar nicht zu unterschätzen, dass man, weil die haben sich ja sonst sehr selten besucht. Da gab es nur diesen Besuch von Helmut Schmidt in Güstrow, wo alle Güstrower quasi evakuiert wurden und lauter Stasi-Leute dann Passanten spielen, sehr echt.
Genau.
Naja, so. Wir schweifen schon wieder sehr weit ab, weil wir zu dem aktuellen Papst einfach nichts zu sagen haben.
Naja, also ich bin mal gespannt, die Wahl wird ja wohl recht wohlwollend aufgenommen, so im Großen und Ganzen, wenn ich das jetzt so ein bisschen mitverfolge.
Ich habe erst mein erster Gedanke, als es hieß, ein Amerikaner ist Papst, habe ich gedacht, jetzt wird die KI doch noch wahr.
Ja, für alle, die es nicht gesehen haben, Donald Trump hat ja, und das ist ja das Geile, wenn jemand ein Foto postet, von einer KI erstellt, wo Donald Trump als Papst mit diesem erhobenen Zeigefinger drauf ist, denkst ja jeder, was hat der Postillion da jetzt wieder gemacht oder nein Gag oder so. Nein, es war Trump selber.
Ja. Aber jetzt hat er angeblich damit nichts zu tun gehabt. Für seinen eigenen
nicht,
Account.
Natürlich nicht. Worum es mir geht, ist tatsächlich, dass die Panik natürlich schon, was ein Amerikaner, um Gottes Willen, bitte nicht. Aber es wäre ja nicht gegangen.
Weil er verheiratet und geschieden ist.
Und nicht katholisch.
Ja, genau.
Weil das lässt sich alles ändern.
Das lässt sich ändern und und Ehen, und das hat man ja auch oder immer mal wieder gemacht, kann man ja auch für ungültig erklären lassen.
Genau.
Also Scheidung ist verboten, auch eine ungültige Erklärung kann man machen. Und ehrlich gesagt, die Päpste bis ins 16. Jahrhundert sind mit Frauen ungefähr so umgegangen wie Donald Trump mit Frauen. Also er lebt einfach im falschen Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert wäre das ein guter Papst gewesen, so mit seinen Sexpartys und so weiter.
Genau. Es gibt ja einen Sketch von Sketch History, was ein toller Satz ist, wo auch ein Konklave gezeigt wird, allerdings im Mittelalter. Und da wird dann gezeigt, Matthias Matschke spielt da den obersten, den Konklavepräsidenten, wie heißt der?
Den Kardinaldiakon.
Genau, spielt und zählt aus. Und es wird halt klar, jeder Kardinal hat genau eine Stimme. Und dann hat er gesagt, Brüder, habt ihr euch etwa alle selbst gewählt? Oh, oh, oh. Und dann machen die den Mundschenk da quasi, machen die dann zum Papst, damit sie sich auf irgendwen einigen können. Und dann sagt er, du hast dein Leben so aus dem Bau und so, aber musst den Weibern abschwören. So. Und das wird, ja, akzeptiert er. Moment mal, wie war das jetzt mit den Weibern? Und dann habe ich dann so gedacht, nee, stimmt nicht. Zu dem Zeitpunkt haben die Päpste schon noch gefickt, was das Zeug hielt, ne?
Ja, also das ist halt so das Typische. Quod licet Jovi, nun licet Bovi, also so. Das gab das Zölibat und alles, aber ja,
genau.
Also wer soll da was dagegen tun, wenn der Chef des Kirchenstaates irgendwas Schlechtes macht? Der konnte das ja per Definition gar nicht schlecht machen.
Genau,
und,
wobei das stimmt ja auch nicht, also die Unfehlbarkeit des Papstes gilt ja nur in religiösen, also in Glaubensfragen.
Aber das wäre mal interessant, ich meine, der jetzige Papst, der verstorbene Papst, von dem war ja bekannt, dass er in seiner frühen Erwachsenenzeit auch eine Freundin hatte und halt dann sich gegen sie entschieden hat. Du kannst jetzt gehen, weil ich Papst werde und dann geht es nicht. Aber theoretisch, was würde passieren, wenn er jetzt eine Affäre hat mit einer heißen Staatschefin, die dazu Staatsbesuch macht?
Hallöchen.
Hallöchen, genau.
Er sieht ja sehr gut aus, haben wir ja festgestellt.
Ja, ein schöner Papst. Und der wäre nicht automatisch abgesetzt.
Was macht der Papst eigentlich jetzt traditionell als erstes? Also es gibt ja so bestimmte Riten und was macht er jetzt als erstes? Also heute?
Heute, ich glaube, heute schläft er erstmal aus. Nein, also natürlich ist erstmal ein Farbe bekennen in der ARD dran, dann
genau.
Was nun, Herr Papst, im ZDF.
So,
genau. Das ist klassisch. Nein, also was jetzt kommt, ist die Amtseinführung. Also da werden dann wieder alle Staatsoberhäupter eingeladen und wieder auf dem Petersplatz. Meistens so 4, 5, 6 Tage nach der Wahl, also Mitte nächster Woche. Und das wird dann interessanter, weil das wird dann der neue Nationalfeiertag des Vatikans. Also das ist dann...
Ah, okay.
Bis dieses Jahr war es der 19. März. Die Amtseinführung von Franziskus 2013 und ja, also das kommt dann noch, das steht an, das wird vorbereitet, dann muss er gewisse Ämter bestätigen, zum Beispiel den Kardinalstaatssekretär, also das ist ja der, hat man ja schon gesagt, der Regierungschef von Seiten der Kardinäle, dann gibt es noch eine Verwaltungsregierungschefin, also muss im Grunde alle, die da sind, muss er entweder bestätigen oder rausschmeißen.
Weswegen ich frage, das ist ein bisschen umständlicher Weg dahin, aber der Bundeskanzler, der frisch gewählte Bundeskanzler, was der eigentlich mal als erstes macht, ist erstmal nach Frankreich fahren. Ne?
Ach so.
Bisschen Croissant essen und Rotwein trinken. Ne?
Ja.
Und Fritze war ja gestern, bei Emmanuel. Vorgestern? Gestern.
Ja.
Kommt durcheinander. Gestern war er bei Emmanuel.
Nee, also direkt am zweiten Tag, also vorgestern. Ja.
Vorgestern, genau. Ja. War ja bei Emanuel, haben sie sich Bruderkuss begrüßt und geherzt wie alte Freunde so. Und das war wohl ganz gut. Und da der ja nichts Besseres zu tun hatte, ist er gleich am Nachmittag noch rüber zu Donald. Und zwar nicht zu Donald Trump, sondern zu Donald Tusk.
Ja.
Und Donald Tusk hat gesagt, ihr könnt die Grenzen gerne zumachen. Wir lassen die trotzdem durch. Also quasi, das fand ich sehr lustig. Also schon der zweite Besuch, also ist ja traditionell, dass der Bundeskanzler immer erst in Frankreich, dann nach Polen.
Der Scholz war erst in Paris und dann in Brüssel.
Ja, aber eigentlich
steht Polen. Und dann erst ein paar Tage später in Polen. Und das beobachten die da sehr genau. Und natürlich, weiß ich nicht, also es sind ja, also Brüssel nicht als, weil Belgien so ein tolles, wichtiges Land ist, sondern wegen der EU.
Ja.
Das ist ja auch ein Symbol. Also das sind schon die drei wichtigsten Stationen und letztlich ist es ja fast scheißegal, welche. Und jetzt, der Außenminister war gestern in der Ukraine schon, da wird der Kanzler dann auch noch bald hinfahren. Das ist jetzt in dieser Zeit natürlich auch nicht unwichtig. Also das sind so symbolische Besuche, aber letztlich, die kennen sich ja da alle schon. Also Merz war ja schon oft bei Macron, aber jetzt eben zum ersten Mal als fast ebenbürtiger, wobei Macron ja als Staatschef noch ein bisschen, also deswegen ist Macron bei allen EU-Gipfelfotos immer vorne und Merz Scholz manchmal hinten. Das kommt dann eben aufs Protokoll an.
Naja, das ist halt, das ist halt alles ein bisschen seltsam. Also es gab mal einen Film mit Veronika Ferres, was an sich schon nicht gut ist, wo sie die Bundeskanzlerin spielte. Das war so ein Sat.1-Filmfilm. Das muss ja per se nichts Schlechtes sein. Ich sage nur, der Minister, das war ja wirklich gut. Mit Angela Merkel, was ich bis heute sensationell finde. haben wir auch schon drüber gesprochen. Und da spielte sie die Bundeskanzlerin. Und die aber jung und attraktiv, warum sie dann von Ferres haben spielen lassen, weiß ich nicht, aber und die verliebte sich, glaube ich, in den französischen Staatspräsidenten oder so, ich weiß es nicht mehr. Und die sagte dann irgendwann mitten im Film, dieses Staatsoberhauptding, das macht einen ja ziemlich. Und da stand ich auf der Couch und habe geschrien.
Ja.
Ich habe vor Wut in den Fernseher gebrüllt und habe gesagt, ganz ehrlich, kann man als Drehbuchschreiber nicht mal ein bisschen recherchieren?
Naja, aber das ist ja immer so bei, also Filme, immer wenn im Tatort ein Politiker zum Beispiel vorkommt, dann ist er ja immer ganz böse und ganz mächtig, ja. So, dann heißt es, oh, das ist ja der kommende Wirtschaftsminister, wo man denkt, so.
Ja, und?
Wer hätte denn einen Tatort über Katharina Reiche gedreht? Oh, das ist die kommende Wirtschaftsministerin, die wird uns alle kaputt machen und so weiter. Das stimmt gar nicht. Kein Mensch weiß das, weil das nicht die Entscheidung des Volkes ist. Und ich glaube, die Drehbuchschreiber denken, ich glaube, die meisten Zuschauer würden es auch nicht merken, wenn dieser ganze Bullshit dann da so verbreitet wird. Oder halt wie bestimmte Prozeduren funktionieren oder so. Das wäre ein leichtes in Politik. Also was weiß ich, Karl Rudolf Porter, der hängt doch die ganze Zeit im ZDF rum.
Ja.
Bei der ARD haben sie dann auch irgendwelche Leute, die können wir doch einfach mal auf kurzem Dienstweg fragen, stimmt der Film so, wie er ist?
Ja, aber mein Gott, ja.
Ja.
Lustig finde ich ja auch, wir haben ja in unserem neuen Programm ein Lied über Reimen drin. Ja, man dichtet, muss man richtig reimen. Faule Reime, die nützen leider keinem. Wenn man Reime richtig reimt, muss man es wirklich wollen. Und die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen ist natürlich
Düsseldorf.
So, das passiert
ja.
So einmal von 7 Vorstellungen, dass einer reinruft Düsseldorf.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen.
Alle anderen rufen natürlich bei Wöln.
Ja, es ist halt Psychologie, genau.
Genau. Was lustig.
Das ist wie wenn man fragt, also denk mal an die Farbe Weiß. Was trinkt die Kuh?
Milch.
Ja.
Wobei im zweiten Refrain ist es ja dann, wenn man Reime richtig reimt, gerät man oft in eine Falle. Und die schönste Stadt von Sachsen-Anhalt ist natürlich, da rufen alle Magdeburg.
Ja, stimmt. Aber in Berlin würden sie Halle rufen, weil sie Halle nicht kennen.
Magdeburg.
Und Magdeburg nicht kennen.
Genau. Weil der Berliner ja überhaupt nicht kennt.
Ja.
Wie gesagt, nochmal eine kleine Anekdote von meinem Vater. Es lebte ja alles, was Kunst und Rang und Namen und irgendwas bedeuten wollte an der DDR, zog ja nach Berlin. Was heute die Schwaben sind, waren ja in Ostberlin die Sachsen.
Mhm.
Und die sagten dann nicht, ich fahre mal raus aus Berlin, sondern ich fahre mal in die DDR. Was einen gewissen historischen Ursprung hatte, weil bis Schlag mich tot gehörte Berlin ja nicht zur DDR.
Naja, die DDR würde das anders sehen, aber das war ja einfach kein Bezirk. Das war Berlin, Hauptstadt der DDR, während West-Berlin einfach West-Berlin in einem Wort war.
Galt dann ab irgendwann
Ja.
Na, es galt dann aber irgendwann, 200, ich glaube 74 mit den ganzen Helsinki-Geschichten und so weiter, wurde Ost-Berlin offiziell 15. Bezirk der DDR. Das galt dann sogar offiziell als 15. Bezirk der DDR. Mhm. Gut. Bis irgendwann, ich glaube, wir sind ja. 74 nicht, aber es ist ja auch egal.
Apropos, so, ja, erste heute, Reise, das ist ja noch interessant. Also der Franziskus hatte schon eine Reise in die Türkei geplant und zwar nach Nicea. Die Stadt heißt heute anders, aber Nicea hat nämlich ein Jubiläum in 2 Wochen, nämlich das Konzil von Nicea wird 1700 Jahre alt. Teilweise gibt es noch Zeitzeugen, die da noch leben.
Natürlich, die sind natürlich alles Katholiken.
Ja, und das war also sozusagen das Erste, was man Konzil nennen konnte, also sozusagen eine Kirchenversammlung. Damals gab es noch nicht diese Abstufung, die es heute gibt mit dem, ach, wer ist jetzt Kardinal, wer ist jetzt nur Bischof oder wer ist irgendwie, wer hat was zu sagen. Und die haben sich da alle getroffen und haben mehrere ja, grundlegende Dinge für die Kirche festgelegt. Unter anderem deswegen, weil sie ja zum ersten Mal einen, also nicht mehr verfolgt waren im Römischen Reich, weil Kaiser Konstantin ja dann selber nicht, also nicht sofort Katholik, Christ wurde, sondern weil er halt gesagt hat, so, ich habe jetzt so eine Schlacht und die Schlacht an der Milvischen Brücke und die muss ich jetzt zu irgendeinem Gott beten. Und die römischen Götter sind irgendwie mir zu langweilig geworden. Ich probier's mal mit dem Christengott aus. Und er hat dann gewonnen. Und deswegen wurden die plötzlich nicht mehr verbrannt. So. Und jedenfalls konnten sie sich da treffen und quasi sich so eine Art, kurz darauf wurden sie ja Staatskirche. Und was interessant ist, tatsächlich das, was bis heute anhält, die Regel, die wurde da auch aufgestellt vor genau 1700 Jahren, nämlich wann feiert man Ostern?
Am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach der Wintersonnenwende oder so ähnlich.
Nach der Frühlingstag und Nachtgleiche. Also nach dem
Sommersonnenwende? Nee, Wintersonnenwende. Nee. Tag und Nachtgleiche, das ist nicht die Wende. Tag und Nachtgleiche ist wieder was anderes, ne?
Genau, also wo theoretisch überall auf der Welt ein Tag 6 Stunden, also ein Tag 12 Stunden hat und 12 Stunden die Nacht, was nicht ganz stimmt, weil die Dämmerung sozusagen oder die würde jetzt zu weit führen zu sagen, es scheint mehr die Sonne als dass sie nicht scheint im Durchschnitt auf der Welt. Aber jedenfalls, das ist sozusagen diese Markierung, 21. März. Wurde festgelegt, die hatten jetzt noch nicht so astronomische Messmethoden, dass sie immer, also dass sie sagen konnten, jetzt ist es halt schon mal der 20. und dann ist nächstes Jahr wieder der 21. und so weiter. Und deswegen 21. März und immer der Vollmond danach, oder an dem Tag galt auch schon der Vollmond als erster Frühlingsvollmond, und dann der Sonntag danach. Und das bedeutet, Ostern kann sein zwischen dem 22. März und dem 25. April. Weil beim 26. April sagt man, ach nee, so lange wollen wir nicht warten, wir ziehen es eine Woche vor. Also das ist bis heute gültig. Und man hat ja gemerkt, dann irgendwann im 16. Jahrhundert, Papst Gregor der 13. war ja Astronomie interessiert und der hat dann gemerkt, der 21. März ist gar nicht mehr der Frühlingsanfang, sondern schon der 11. oder der 10. vielleicht sogar. Und deswegen muss ich jetzt eine Kalenderreform machen. Also das nur nebenbei, also diese Regelung gibt es, also Ostern als das, was wir heute kennen, ist 1700 Jahre alt.
Und was war Pfingsten nochmal? Ich vergesse das immer.
Das, liebe Leute, dürft ihr gern selbst recherchieren.
Mein Gott, nee, komm, wir haben hier Aufträge. Erklär mal kurz, was Pfingsten war.
Ja, da kam der Heilige Geist irgendwie, also auf die Erde.
Okay,
also
ich hätte mich fragen sollen.
So wie gestern. Gestern war ja auch Pfingsten, weil der Heilige Geist plötzlich wieder gesprochen hat.
So. Okay, du hast einen Nachtrag zur letzten Folge, sagst du?
Ja, und zwar habe ich einen, ist mir aufgefallen, also der Herr Wildberger, der Mediamarktchef, ja. Der ist Minister für Digitales und Staatsmodernisierung und angekündigt, auch im Koalitionsvertrag steht er drin, als Minister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Aber tatsächlich wurde dann vom Bundespräsidenten ernannt. Die Ernennungsurkunde lautet auf Digitales. Ich weiß nicht, ich glaube, es war so ein bisschen die Angst davor, dass die Merkel hat es ja 2013 Neuland genannt, das Internet. Mhm. Und Digitalisierung würde ja bedeuten, so, jetzt fangen wir mal an. Ja,
was, also Digitalisierung
jetzt stellen
ist ja
wir uns mal ganz dumm und fragen, was ist ein Computer?
So. Naja, Digitalisierung ist ja ein Prozess. Also ich will etwas voranbringen. Das ist Digitalisierung.
Insofern wäre es gut gewesen, man hätte es so geheißen. Aber, es
ja, aber Digitales heißt ja einfach nur das, was schon da
ist. Und der Vorgänger, also Volker Wissing hieß auch für Digitales. Und der Vorvorgänger, also Scheuer und Dobrindt, die hießen Digitalisierung. Also das war tatsächlich schwierig, aber es wurde dann auch vom Kabinett so beschlossen im Organisationserlass und so weiter. Also das ist jetzt sozusagen stillschweigend, ohne dass das von den Parteien tatsächlich so beschlossen worden wäre, einfach durch die Hintertür umbenannt worden. Was ich interessant finde, aber das, der Kanzler und der Bundespräsident können das einfach so machen. Die können theoretisch auch sagen, ich ernenne jemanden, den ich nicht leiden kann, zum Minister für Wer das liest, ist doof. Und genau. Lesen Sie mal bitte Ihre Ernennungsurkunde laut vor. Ja. Theoretisch kann man das machen.
Man kann alles machen.
Wäre doch ein Job für könnte da, was weiß ich, könnte ja Hendrik Wüst zu diesem Minister ernennen.
Genau. Ja. Okay.
So.
Jetzt gehen wir erstmal in die Sommerpause. Also die Politik geht jetzt erstmal in die Sommerpause. Ne? Also Friedrich Merz ist jetzt gerade so mal schnell Bundeskanzler geworden und muss ja jetzt erstmal nichts mehr machen. Ich weiß gar nicht, wie viel.
Vor allem Klingbeil muss eine Menge machen, der muss ja einen Haushalt machen und natürlich den Herbsthaushalt, also den 26 Haushalt auch schon mit vorbereiten. Also das wird, also die Haushälter haben diese Monate doch recht viel zu tun. Aber man weiß noch nicht, was jetzt kommt, ist ja die Zusammensetzung der Ausschüsse. Ja. Die wird ja leicht geändert, weil es ein neues Ministerium gibt. Und meistens sind die spiegelbildlich, die Ausschüsse dazu. Und wer ist da drin, wer ist Vorsitzender, welche Fraktion kriegt welchen Vorsitz, das wird noch interessant.
Und wie können wir die AfD da raushalten?
Genau, zumindest nicht die Vorsitz, also dass sie nicht den Vorsitz kriegen. Und so, also der Bundestag fängt jetzt an zu arbeiten, so kann man sagen.
Ja, aber wie viele Sitzungswochen sind denn noch?
Ach, noch viele. Also jetzt nächste Woche Regierungserklärung und dann eben, ja, im Durchschnitt alle 2 bis 3 Wochen bis Anfang Juli ist immer.
Naja, gut. Ja. Aber ist trotzdem nicht allzu viel.
Ja, also.
Wobei, man muss ja dazu sagen, man muss ja dazu sagen, meistens wurden die Bundeskanzler ja auch so erst im November, wie gesagt, die vorletzte Mal sogar erst im März oder so, des darauffolgenden Jahres gewählt. Das ja nochmal Chaos gab und da ist ja auch immer noch eine Weihnachtspause dazwischen. Aber so eine Sommerpause ist ja schon ein bisschen länger, ne?
Ja, und das mit dieser Jährlichkeit von Etats ist halt auch wirklich bekloppt, weil eigentlich jeder vierte Etat ist so zusammengestoppelt und auch immer zu spät, ja. Normal muss ein Etat ja zu Beginn eines Jahres stehen und schon der letzte, 2024er, ist ja zu spät beschlossen worden, aus bekannten Gründen.
Genau.
Nun ja, das warten wir mal ab und dann schauen wir mal, ob was der Papst so macht.
Also so, wenn ich jetzt meinen Kalender richtig...
Aber wir machen, das ist jetzt versprochen, für diesen Papst machen wir erst wieder eine Sonderfolge, wenn er
stirbt. Weg.
Ja.
Und da ist die Frage, wer stirbt, er, wir oder der Papst. Aber das wird man sehen. So, wenn ich meinen Kalender richtig im Blick habe, passiert jetzt erstmal nichts mehr. Das heißt, wenn alles gut läuft, hören wir uns regulär am nächsten Donnerstag.
Ja, genau. Also bis dahin ist eigentlich nichts vorgesehen.
Ich glaube, nehmen wir mal an, Johann Wadephul würde jetzt zurücktreten. Das wäre, glaube ich, keine Sonderfolge wert. Ich überlege gerade krampfhaft nach dem Grund, warum es eine Sonderfolge wert wäre, wenn Johann Wadephul zurücktreten würde. Und ich bin so froh, dass ich mir den Namen jetzt gemerkt habe.
Genau, es ging ja schnell.
Genau.
Okay, gut, aber wir schaffen es nächste Woche dann wieder regulär am Donnerstag.
Und ich gehe mal davon aus. Schreibt uns bis dahin, wenn wir irgendetwas beantworten sollen, wenn wir irgendwas, also schreibt uns ruhig, wir sind da immer sehr glücklich drüber. Ja, beim letzten Mal haben wir das ja 2 Wochen lang vergessen. Wir machen es aber auf jeden Fall, schreibt uns bitte. Ich meine, ich muss immer so ein bisschen sortieren, den ganzen Spam, den kriegen wir ja trotzdem, den muss ich immer so ein bisschen aussortieren, aber sonst an luke@hengstmanns.de auf unsere E-Mail-Adresse oder hier auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de könnt ihr unter dieser Folge hier kommentieren, wenn ihr das wollt, ihr müsst das natürlich nicht tun. Ansonsten Dankeschön für diese doch relativ kurze Folge, muss man sagen, aber war ja auch nur der Papst. Bis dann, Tillmann. Tschüss.
Bis dann, Sebastian.